Deutschlandfunk Sport aktuell.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Seit Monaten steht der Verkauf der Millionen, vielleicht Milliarden teuren Medienrechte für die Fußball-Bundesliga still. Nach einem Knall direkt am ersten Tag der Auktion zwischen der Liga und Anbieter DAZN. Heute wurde ein lang erwarteter Schiedsspruch öffentlich. Die Auktion der Rechte muss teilweise von vorn beginnen. Philipp Hofmeister berichtet.
Zu dieser Entscheidung kam die Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit. Das betroffene Rechtepaket B umfasst insgesamt 196 Bundesliga-Live-Übertragungen pro Saison, darunter die Partien am Freitagabend, am prestigeträchtigen Samstagnachmittag sowie die Relegationsspiele. Der Streamingdienst DAZN hatte geklagt, da sein Angebot im ersten Bieterverfahren abgelehnt wurde. Die Deutsche Fußballliga DFL hatte die hinterlegten Finanzgarantien nicht akzeptiert. Dieser Klage wurde jetzt teilweise stattgegeben. Die audiovisuellen Bundesliga-Rechte sollten eigentlich bis Sommer vergeben sein. Jetzt beginnt das Bieterverfahren von vorn. Die 36 Profiklubs warten somit länger als gedacht auf finanzielle Planungssicherheit.
Und darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit dem Sportökonomen Sebastian Uhrig von der Sporthochschule in Köln sprechen. Er ordnet den Schiedsspruch so ein.
Aus Ligasicht ist das Ganze so, dass es nicht gerade professionell daherkommt, wie das Ganze gelaufen ist. Weiterhin ist es auch so, dass die Clubs natürlich Planungssicherheit wollen, die Liga Planungssicherheit will und langsam mal wissen will, mit welchen Summen sie da, mit welchen Geldern sie da kalkulieren können für die nächste Saison und die nächsten Jahre. Auf der anderen Seite sehe ich aber die Liga zum jetzigen Zeitpunkt da alles andere als Verliererin, denn letztendlich kommt es darauf an, was die am Ende erlösen werden. Und ich würde mich wundern, wenn das weniger ist als das, was jetzt Sky mutmaßlich geboten hat.
Die Zahlen, die im Raum stehen, sind ja 320 Millionen für Sky pro Saison. Ist es nicht aber auch ein Nachteil, wenn jetzt das neu ausgeschrieben werden muss? Denn die beiden Konkurrenten, um die es geht, DAZN und Sky, kennen ja jetzt die Gebote der anderen.
Also Nachteil möglicherweise aus Sicht der Bieter. Nachteilig für die Liga, glaube ich, weniger, weil gerade Sky und die Liga wollte sich ja eigentlich mit dem Angebot von Sky zufrieden geben mit den 320 Millionen. Und das neue Angebot muss, wenn sich DAZN nicht zurückzieht, was ich nicht glaube, muss ja höher liegen, weil Sky wird da sicherlich nochmal drauflegen müssen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass DAZN jetzt sein Angebot herabsetzt. Die wollen ja ganz offensichtlich wirklich die Rechte haben, sind deswegen auch mit einem relativ hohen Gebot reingegangen. Also insofern glaube ich, das, was da erlöst werden wird, dürfte eher höher liegen als das, was jetzt Sky gezahlt hätte.
Würde es am Ende vielleicht sogar Sinn machen, die Rechtepakete nochmal insgesamt anzupacken und neu zuzuschneiden, um überhaupt aus diesem ganzen Drama rauszukommen, weil es ja möglicherweise, was Sky angeht, auch existenzgefährdend sein könnte, wenn die jetzt gar keine prominenten Rechte mehr haben in der Bundesliga?
Gut, aber denen bleibt ja die Option, jetzt ordentlich nochmal was draufzulegen und sich dieses attraktive Paket, ja, wenn man sich es leisten kann, das ist richtig, was tatsächlich in Frage steht, wenn man sich die Refinanzierungsprobleme der letzten Jahre anschaut. Auf der anderen Seite jetzt komplett nochmal alles von vorne zu beginnen, glaube ich, ist auch nicht der richtige Weg, denn man hat jetzt viele Monate verloren, man hat ja ganz bewusst auch einen relativ frühen Ausschreibungsbeginn gewählt, um eben Planungssicherheit in der Liga zu haben. Und insofern, glaube ich, sollte man es jetzt dabei belassen, dieses Paket nochmal zu verhandeln.
Was bleibt aber am Ende für die Liga stehen? Nicht nur, dass es jetzt Zeitdruck gibt, ist es am Ende vor allen Dingen großer Image-Schaden, der da entstanden ist durch dieses ganze Theater?
Ja, also ich glaube, es ist schon ein bisschen eine Posse. Es kommt, wie gesagt, nicht wahnsinnig professionell daher. Auf der anderen Seite, letztendlich wird die Geschäftsführung daran gemessen, was da am Ende erlöst wird. Und wenn man da ungefähr das erreicht, was es in den vergangenen Jahren gab, dann kann man das schon eher als Erfolg werten.
Sagt der Sportökonom Sebastian Uhrig von der Sporthochschule Köln hier im Deutschlandfunk. Nach der Fußball-EM der Männer in diesem Sommer will der Deutsche Fußballbund gerne in 5 Jahren die EM der Frauen ausrichten. Das gab der DFB schon letzte Woche bekannt. Auch Portugal hat Interesse signalisiert. Und jetzt wird das Kandidatenfeld noch größer. Philipp Seitz berichtet.
Es ist weitere Konkurrenz für den DFB. Auch Schweden und Dänemark wollen gemeinsam ins Rennen gehen um die Fußball-EM der Frauen 2029. Schweden war bereits 2013 und 1997 damals mit Norwegen Ausrichter. Dänemark hat die EM 1991 ausgetragen. Heute kündigten jetzt der schwedische und dänische Verband gemeinsam eine erneute Bewerbung an. Man wisse, wie wichtig es ist, an der Organisation von Turnieren beteiligt zu sein. Nicht zuletzt, um mehr Mädchen für den Fußball zu begeistern. begeistern, wird Fredrik Reinfeldt zitiert, der Präsident des schwedischen Verbands. In den sozialen Medien wurde zudem ein Clip veröffentlicht, in dem mehrere Spielerinnen beider Teams die Ziele der Bewerbung anpriesen.
Wir ønsker at afholde et EM, der kan inspirere de kommende generationer.
Wir ønsker at afholde et fantastisk EM i Danmark og Sverige.
Auf Nachhaltigkeit setzt man in Schweden und Dänemark genauso wie darauf, die größte und am besten besuchte Frauen-EM aller Zeiten ausrichten zu können. Im Dezember 2025 entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee dann, wer die EM ausrichten darf.
Und in Dänemark, in Midtjylland, beginnt morgen für die in der Bundesliga schwerkriselnde TSG Hoffenheim die Europa-League-Saison. Trainer Pellegrino Matarazzo blickt trotzdem zuversichtlich auf das Spiel morgen Abend.
Erfolg im internationalen Wettbewerb, das gibt definitiv Kraft. Und Erfolg im internationalen Wettbewerb wird eine Mannschaft auch tragen können.
Anstoß ist dann um 21 Uhr. Über die schweren Ausschreitungen beim Wiener Stadtderby zwischen Rapid und Austria am Wochenende haben wir gestern schon ausführlich berichtet. 17 Verletzte, über 500 Anzeigen nach Böllerwürfen, Schlägereien und Beschimpfungen. Heute haben beide Vereine gemeinsam versucht, Lehren aus dem nicht zum ersten Mal vorgekommenen Krawallen zu ziehen. Wolfgang Fichtel hat dabei zugehört.
Noch bevor die österreichischen Bundesliga-Gremien über Strafen beraten, frühestens nächste Woche, bemühen sich die beiden Wiener Clubs Rapid Wien und Austria Wien um Schadensbegrenzung. Rapid Wien-Präsident Alexander Vrabec versucht am Tag 2 nach der Randale, das Problem etwas kleiner zu reden.
Wie ich gesagt habe, haben wir kein Fanproblem, wenn wir 125.000 Fanbesuche im Stadion hatten, ohne dass was vorgefallen ist. Wir haben auch kein Sicherheitsproblem für niemanden. Was wir haben, ist ein Derby-Problem.
Aber, wie Vrabec einräumt, schon seit Jahren. Immer nur, wenn die beiden Wiener Vereine aufeinandertreffen. Austria-Wien-Vorstand Harald Zagischek, die Austria-Fans hätten diesmal angefangen, heißt es, sieht das auch so. Aber etwas schonungsloser.
Beide Vereine haben, wie es scheint, die Situation nicht im Griff. Es passieren zu viele Gehässigkeiten auf den Rängen, sei es von gegenseitig beleidigenden und widerwärtigen Gesängen, unakzeptablen Transparenten und Sprüchen oder einer ausufernden körperlichen Gewalt.
Bevor die Liga eingreift, wollen beide Vereine also lieber selbst vorbeugen, zeigen, dass sie die Situation zumindest in den Griff bekommen wollen.
Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam dazu verständigt, die nächsten 4 Derbys ohne Auswärtsfans abzuhalten.
Bevor Geisterspiele ohne Zuschauer drohen, wollen beide Vereine bei Heimspielen nur noch vor eigenen Fans antreten. Die Fans der Gastmannschaft bleiben 4 Lokalderbys lang ausgesperrt. Zudem drohen beide Vereine den Hooligans, die identifiziert werden, Vereinsausschluss und Stadionverbot an.
Und in der Zukunft soll das Ganze wieder friedlicher und familienfreundlicher ablaufen. Wolfgang Fichtel aus Wien. Von Österreich kommen wir weiter in die Schweiz zur WM der Straßenradsportler. Heute waren die Parathleten am Start in Zürich und bei den Handbikerinnen durfte Annika Zein-Giles über die Goldmedaille jubeln. Holger Gerska.
Bislang konnte die zweimalige Paralympicsiegerin ihre neue Rivalin Lauren Parker aus Australien nicht bezwingen. In Paris gewann Annika Zein-Giles Bronze. Aber bei dieser inklusiven WM in Zürich rettete sie knapp 11 Sekunden Vorsprung ins Ziel des Zeitfahrens.
Ich freue mich riesig. Das ist natürlich eine ganz, ganz große Ehre. Und ich meine, ich war bei den Paralympics auch sehr zufrieden mit meinem Zeitfahren. Aber heute lief es wirklich richtig, richtig gut.
4 Medaillen wurden insgesamt in den Entscheidungen dieses Tages gewonnen. Erwartete wie Silber durch Andrea Eskau im Handbike und Bronze durch Angelika Dreokese auf dem Dreirad, aber auch eine überraschende, die Bronzemedaille von Julia Dirkesmann, die erst 2 Jahre im Radsport aktiv ist.
Ich habe irgendwas gesucht, was ich machen kann, wenn ich stundenlang wach liege und mich irgendwie auspowern muss, um die Schmerzen in den Griff zu kriegen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, nachts Handbike zu fahren. Ja, und dieses Jahr Dritte bei der Weltmeisterschaft.
Fortgesetzt wird die WM am Mittwoch mit dem Staffelwettbewerb der olympischen Radsportler.
Und wir kommen am Ende von Sport aktuell noch zum Tennis. Immer wieder gab es Sorgen um die Gesundheit von Deutschlands bestem Tennisspieler Alexander Zverev. Zuletzt erst am Wochenende in Berlin beim Laver Cup. Jetzt musste Zverev das Turnier von Peking absagen. Bei ihm wurde eine Lungenentzündung festgestellt, wie er im Interview der deutschen Presseagentur mitgeteilt hat. Einzelheiten von Ina Kast.
Schon bei den Olympischen Spielen in Paris Ende Juli wirkte Zverev völlig platt und klagte über heftige Schwindelgefühle. Auch danach bei den Turnieren in Nordamerika war er angeschlagen, hatte einen bellenden Husten. Beim Laver Cup in Berlin am vergangenen Wochenende hatte er nach eigener Aussage mehrere Tage Fieber und ist trotzdem an den Start gegangen. Ob er das Masters-Turnier in Shanghai Anfang Oktober spielen wird, ist noch offen. Zverev kritisiert schon seit längerem, dass der Turnierkalender der Tennisprofis zu voll sei und es keine Möglichkeit zur Regeneration gebe.
Und einen neuen Rekord gab es auch noch im Tennis, den hat der Kroate Marin Cilic bei seinem Turniersieg im chinesischen Hangzhou aufgestellt. Durch das 7:6, 7:6 im Finale gegen Chang Chi-Chen ist Cilic jetzt der am schlechtesten in der Weltranglisten platzierte Turniersieger der Geschichte, nämlich auf Rang 777. Jetzt dann aber durch den Turniersieg auf Rang 212 nach vorne geklettert. Und damit endet Sport aktuell mit Matthias Friebe. Gleich hier, das war der Tag. Ihnen jetzt an dieser Stelle noch einen schönen Abend.